und habe irgendwann im Straßengraben verpackten Korni-Riegel entdeckt. Weit und breit, nichts mehr in der Nähe, dass ich dann tatsächlich so einen Riegel aus dem Straßengraben gegessen habe. Irgendwie als Sportler braucht man immer so ein Ziel. Und deshalb will ich jedes Jahr einmal irgendeine verrückte Tour machen. Das war so für mich persönlich der mit Abstand größte Erfolg, weil das mir gezeigt hat, dass ich irgendwas richtig gemacht habe. Also ich habe relativ viele sehr wilde Stationen durch, um am Ende Hindernisläufer zu werden. Da war für mich ganz klar, ich will es nicht nur mitmachen, um eine Urkunde zu bekommen, sondern ich will mitmachen, weil ich durchstarten will. Der Grund dafür ist, dass man als Mensch meist dazu geneigt ist, dann irgendwann anzufangen, Dinge zu machen, die einfach gehen und Spaß machen. Aber das sind nicht immer die Dinge, die man im Training braucht, wenn man Ziele erreichen will. Ich habe gefühlt 500 Vorträge von 500 verschiedenen Ernährungsexperten kennengelernt und habe mittlerweile eine sehr scharfe eigene Meinung zu dem ganzen Thema.
125 Obstacle Course Races, davon 79 Mal Podium. Kaum ein deutscher Hindernisläufer war so erfolgreich. Nächste Herausforderung wird eine 10-Tagestour mit einem jahrzehntealten Klapprad werden. Ich spreche heute mit Charles Franzke. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich unter Pferdelunge auf Instagram. Was ein Müsli-Riegel vom Straßenrand mit seinem Erfolg zu tun hat und wie man es schafft, über Jahre so konstant erfolgreich zu sein, das erfährst du natürlich im Interview. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, du ihn regelmäßig hörst und du mir einen einzigen Gefallen tun möchtest, dann abonniere den Podcast gern, wenn du das noch nicht getan hast. Und hinterlass mir auch gerne eine Bewertung auf Spotify, auf Apple Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt. Das unterstützt nicht nur meine Arbeit hier, sondern hilft natürlich auch anderen LäuferInnen, diesen Podcast zu finden. Von daher danke ich dir an dieser Stelle jetzt schon mal ganz herzlich dafür und dann springen wir gleich ins Interview. Moin und herzlich willkommen zu A Runner's Secret: Gesund essen, schneller laufen, dem Podcast für ambitionierte Racer und HobbyläuferInnen, die mit mehr Energie und besserer Erholung dauerhaft und langfristig ihre Leistung steigern wollen, durch eine Ernährung, die zu ihrem Alltag und zu ihren sportlichen Zielen passt. Flexibel, mit Know-how und klarem Fahrplan. Schön, dass du in dieser Folge wieder mit dabei bist. Ich bin Janne, OCR-Athletin, Coach und Sporternährungsexpertin für HindernisläuferInnen und Marathonis und ich zeige dir, wie du mit einer Ernährung, die zu dir passt, besser trainierst, schneller regenerierst und größere Fortschritte machst, ohne Einschränkung und Verzicht. Ein letzter Hinweis noch an dieser Stelle. Ich entschuldige mich für die miese Qualität meiner Tonspur dieses Mal. Es lag am Mikrofon, es tut mir leid. Es wird die nächsten Male wieder besser. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das Interview ist absolut lohnenswert. Von daher hier schon mal die kurze Anmerkung und dann geht's jetzt los.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch sehr, sehr doll, dass du auf mich zugekommen bist. Vielleicht mal ganz kurz so ein paar Worte zu mir. Für die, die mich vielleicht nicht kennen, mein Name ist Charles Franzke, bin jetzt 31 Jahre alt, bin seit ja, über 20 Jahren im Leistungssport aktiv, habe aber seit ein paar Jahren auch ja, eine klassische Allianzvertretung vom Job her und freue mich, dass du heute ein paar Fragen an mich hast.
Bevor wir jetzt gleich so richtig tief einsteigen, denn hier geht es ja immer um Training, Ernährung und was eigentlich so erfolgreiche Sportler und Sportlerinnen eigentlich anders machen, um so erfolgreich zu werden, mache ich immer so ein kleines This or That Quiz. Das heißt, du kannst ganz spontan jetzt einfach antworten. Also sechs kurze Fragen. Frage Nummer eins: Indoor- oder Outdoor-Training?
Outdoor.
Komisch, ich habe mir das schon fast gedacht. Strandurlaub oder lieber Trainingslager?
Ja, tatsächlich Strandurlaub jetzt.
Mittlerweile. Und als du noch aktiv warst, hättest du dich da ähnlich entschieden?
Ich denke ja.
Longrun oder Intervalle?
Long Run.
Hotelbuffet oder lieber Selbstverpflegung?
Hotelbuffet.
Auch schon immer? Oder wirst du da jetzt bequemer quasi?
Ich würde sagen, auch schon immer, weil ich sehr gerne esse.
Das klingt schon mal gut. Wenn es ums Training geht, eher Nachteule oder Early Bird?
Oh, da eher der Early Bird.
Hat sich das jetzt durchs Papa-Sein verändert?
Nein, so ziemlich gar nicht. War schon immer so eine Zeitfrage.
Okay. Und letzte Frage, vor einem wichtigen Wettkampf, Pizza oder Pasta am Vorabend?
Pizza.
Okay. Du hast ja schon im Vorgespräch eben kurz gesagt und auch auf Instagram, glaube ich, die, die dich kennen aus dem Obstacle Course Racing, die wissen ja, dass du deine aktive Karriere beendet hast. Hast du trotzdem aktuell irgendeinen Fokus im Training?
Ja, absolut. Ich sage mal so, mein größter Fokus für mich selber ist der eigene Ansporn, nicht träge und faul zu werden. Aber ich sage mal, irgendwie als Sportler braucht man immer so ein Ziel. Deshalb will ich jedes Jahr einmal irgendeine verrückte Tour machen. Und dieses Jahr wird das eine 1100 Kilometer lange DDR-Klappradtour an der ehemaligen innerdeutschen Grenze sein. Dafür muss ich natürlich fit sein, weil ich habe nur einen Gang. Genau.
Wie, oh, das klingt mega spannend. Also da, wann startet deine Tour oder wann hast du geplant zu starten?
Wir wollen ungefähr am 30. Mai loslegen und dann je nachdem, wie wir durchkommen, so 12, maximal 13 Tage dafür ja unterwegs sein.
Das klingt, also ich bin schon gespannt, das zu verfolgen. Wenn du jetzt nochmal so ein bisschen zurückblickst auf deine aktive Sportlerzeit, was hast du da so für einen Trainingsfokus um diese Jahreszeit gehabt?
Ja, jetzt so früh im Jahr immer ganz, ganz wichtig gewesen, erstmal solide Grundlagen zu bilden. Das heißt, recht ruhige Einheiten, nicht zu intensiv, auch ein bisschen die Schwächen bearbeiten, also Dinge, die nicht so gut laufen, vor allem dazu beackern und ja, wie gesagt, wirklich Trainingspensum hochhalten, aber dabei gleichzeitig die Intensitäten recht weit niedrig zu haben. Das war für die Phase jetzt das Wichtigste.
Was würdest du sagen, was waren so in deiner Karriere die größten Erfolge und machst du da einen Unterschied zwischen Erfolg auf Papier und was für dich persönlich vielleicht so am bedeutendsten war?
Also ich sag mal, mit Abstand der für mich prägendste Erfolg war der Sieg beim Tough Guy 2014. Weil das war einfach so ein Rennen, das können nur Leute nachempfinden, diesmal mitgemacht haben. Ich sage mal, Getting Tough to Race kennen ja einige. Und ja, aber der Tough Guy, der war nochmal irgendwie zwei Zacken schärfer. Das war so für mich persönlich der mit Abstand größte Erfolg. Und dann muss ich wirklich sagen, ist es einfach ein Riesenerfolg für mich gewesen, dass ich so oft erfolgreich war, weil das mir gezeigt hat, dass ich irgendwas richtig gemacht habe.
Ja, voll gut. Würdest du sagen, jetzt ändert sich so das, was du sagst, was Erfolg ist. Also du hast ja schon gesagt, Ziele brauchst du immer, aber würdest du dann Erfolge jetzt anders definieren, wenn du keine Rennen mehr machst?
Ja, definitiv. Also Erfolg ist grundlegend nicht immer der erste Platz oder ein Podiumsplatz aus meiner Sicht. Erfolg ist vielmehr an der Sache kontinuierlich dran zu bleiben. Das ist, finde ich, für mich ein wesentlich größerer Erfolgsfaktor, weil ich ja Training nicht so wirklich zu 100% planen kann, beziehungsweise das Ergebnis vom Training, weil ich trainiere 365 Tage und dann bin ich am letzten Tag krank und genau zum Wettkampf kann ich die Leistung nicht abrufen. Deshalb ist es wesentlich wichtiger, da lange dran zu bleiben. Und wer das wirklich schafft, wird früher oder später auch Erfolg haben.
Wir haben ja gerade, also wir gehen ja gleich nochmal so aufs Thema Training und so weiter drauf ein. Du hast es ja aber auch schon kurz mal angeschnitten, so Zeitpunkt in der Saison und so weiter. Würdest du sagen, im OCR, wie sich das entwickelt, wie viele Renntermine es gibt mit High Rocks jetzt noch im Winter, ist es ein Vor- oder Nachteil? Einerseits hat man super viele Chancen, andererseits kann man eigentlich gar keine richtige Saisonplanung machen, oder?
Richtig, also hier muss man wirklich sehr scharf mit sich selber in die Kritik gehen, welche Rennen sind mir wichtig, welche Rennen eher nicht. Da auch Prioritäten über das Jahr hinweg setzen. Für mich gab es immer eins, es gibt im Jahr höchstens zwei wirkliche Höhepunkte. Das war meist EM und Weltmeisterschaft. Und alle anderen Renntermine waren eher so ein B-Event, also ich sage mal so eine OCR. So eine Dachserie oder OCR-Series, sowas war meistens ein B-Event, weil ich kann mich nicht für jedes Rennen alle 2 Wochen und zu 100% vorbereiten. Da verbrenne ich mich irgendwann.
Wie bist denn du gestartet überhaupt mit dem Sport? Du hast ja vorhin schon gesagt, 20 Jahre, sagtest du gerade, ne? Machst du schon Leistungssport? Heißt, du hattest als Kind schon richtig Bock, besser zu werden, würde ich vermuten.
Richtig. Es ist eigentlich sehr, sehr einfach zu erklären, wie ich da reingerutscht bin. In der Grundschule kam die damalige Schwimmtrainerin hier aus Saalfeld einmal mal in den Sportunterricht rein und hat gefragt, wer hätte Lust auf Schwimmtraining. Da habe ich einfach gesagt, hier, ich bin's. Und habe mich mehr oder weniger einfach mal so zum Schwimmtraining angemeldet. Nach 4 Jahren war es dann soweit, stand dann fest, ich war nicht ganz so schlecht im Schwimmen, dass es dann nach Erfurt aufs Sportgymnasium ging. Habe dann 4 Jahre ja, Schwimmen als Leistungssport betrieben und dann bin ich aber zum Biathlon nach Altenberg gewechselt, bevor es dann 2012 so in die Hindernislaufschiene reinging. Also ich habe relativ viele sehr wilde Stationen durch, um am Ende Hindernisläufer zu werden.
Warst du dann schon immer auch so ambitioniert dabei? Also ich meine, wenn du auf einem Sportgymnasium warst und so weiter, dann lag der Fokus ja vermutlich schon auch darauf, Leistung zu bringen. Aber kam das schon immer auch so von innen? Weil du hattest ganz am Anfang ja auch schon gesagt, du hast immer so den inneren Antrieb, auch besser zu werden. Und das ist so das, was man selber auch am besten beeinflussen kann.
Ja, absolut. Also, ich sage mal, so einen Schritt zu gehen und dann zu sagen, mit 12 Jahren ist man weg von zu Hause. Rückblickend, sage ich mal, das erste halbe Jahr war da nicht leicht als Kind. Ne? Aber ja, man will ja Ziele erreichen. Und das ist ja so in der DNA von einem Sportler drinne, dass man die Dinge, die man sich vornimmt, irgendwie durch gutes Training, durch hartes Training auch umsetzen will. Und von daher ist es wie selber reinkodiert in die Genetik, wenn man so will.
Hattest du dann als Kind auch schon so ein großes Ziel vor Augen, richtig?
So als Kind in dem Sinne kann ich mich schwierig daran erinnern. Ich glaube, für mich waren immer die Etappenziele die Normzeiten, um einfach auf dem Sportgymnasium auch zu bleiben.
Ah, okay.
Und das war tatsächlich auch der Grund, warum ich dann gewechselt habe vom Schwimmen zum Biathlon, weil mit so 13, 14 Jahren, ich war ein wahnsinniger Spätentwickler. Und wenn man sich die Schwimmer von heute anguckt, das sind ja alles richtige Kanten. Ne? War ich weit hinterher. Und da war für mich auch absehbar, das wird mit der Normzeit relativ schwer. Deshalb habe ich mich umgeschaut, weil einfach ja der Wettkampfsport mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und bin dann irgendwie beim Biathlon hängen geblieben. Und da war für mich ganz klar, ich will es nicht nur mitmachen, um eine Urkunde zu bekommen, sondern ich will mitmachen, weil ich durchstarten will.
Ja, richtig cool. Gerade im Schwimmtraining gab es vermutlich Vorgaben, einen konkreten Plan und so weiter. Und du hast ja vorhin auch schon von Saisonphasen und was dann wann wichtig ist und wie man die Planung angeht mit den Zielen und so weiter. Gab es irgendwann mal eine Phase, wo du gar nicht nach Plan trainiert hast?
Ja, tatsächlich, die gab es. Und aus dieser Zeit muss ich sagen, da ist vieles schiefgelaufen. Ich sage mal, mein ganzes Leben, Sportgymnasium und Co., da hatte ich immer einen Trainer, immer einen Plan, immer jemanden, der drauf geschaut hat, was macht man, wann macht man es und wie viel macht man davon. Dann irgendwann habe ich gesagt, 2012, wo ich dann mit Biathlon aufgehört habe und dann zum Hindernislauf gekommen bin, habe ich so 2 Jahre versucht, mich selber zu trainieren. Das würde ich jetzt nicht als Plan bezeichnen. Das ist so Training nach Lust und Laune. Und ich bin der Meinung, ich hätte in dieser Zeit deutlich bessere Ergebnisse schaffen können, wenn ich eine Vorgabe von außen bekommen hätte. Der Grund dafür ist meiner Meinung nach,
Wollte ich gerade nachfragen, ob du
genau,
darüber mal drüber
ich habe es dir schon
nachgedacht hast.
angesehen. Der Grund dafür ist, dass man als Mensch meist dazu geneigt ist, dann irgendwann anzufangen, Dinge zu machen, die einfach gehen und Spaß machen. Aber das sind nicht immer die Dinge, die man im Training braucht, wenn man Ziele erreichen will.
Finde das einen super spannenden Punkt nochmal, weil ich mich tatsächlich genau darüber auch mit Karin unterhalten hatte. Und da waren wir aber eher so ein bisschen bei diesem mentalen Aspekt. Also, dass man flexibler natürlich ist, wenn man keinen Coach hat. Dass man aber schon auch ja hauptsächlich in dieser Rolle des Athleten oder der Athletin drin ist und dann auch mit allem so selber klarkommen muss. Vielleicht dann eher zu viel macht, weil man denkt, ah, mache ich denn genug? Und wenn es mal schlecht läuft, dann muss man auch alleine damit klarkommen und ist immer so mit dem Fokus bei dieser einen Sache und ein Coach hat ja meistens den großen Überblick und man kann halt auch mal viel, viel abgeben. Von daher fand ich jetzt gerade den Punkt auch nochmal super spannend, weil der natürlich auch total mit rein spielt. Aber würdest du sagen, es gibt noch andere Vor- oder Nachteile vielleicht auch, mit einem Coach zu arbeiten oder sich selbst zu trainieren oder einfach nichts von beidem vielleicht?
Ich glaube, dass es wahrscheinlich so individuell wie die Wahl der Schuhe. Ja, also so aus der Erfahrung, ich habe ja wirklich sehr, sehr viele Trainer kennengelernt in meinem Leben, habe auch mit sehr, sehr vielen zusammengearbeitet und das ist wie, sage ich mal, Schüler-Lehrer-Beziehung. Wenn ich einen Lehrer habe, der mich auch für ein Fach begeistern kann, was ich absolut bescheiden finde, um das nett zu formulieren, dann habe ich tendenziell trotzdem gute Noten, weil einfach der Lehrer mich mitnimmt. Wenn das aber umgedreht ist, wird es immer schwierig. Deshalb ist, glaube ich, da das Allerwichtigste, dass ich mich mit meinem Coach super verstehe, dass ich mit dem auf Augenhöhe agieren kann, auch mal meine Meinung sagen kann. Umgedreht aber er mir auch den nötigen Druck verschafft, wenn der Eigenantrieb mal nicht reicht. Auch solche Phasen wird jeder Sportler haben und da muss jeder ehrlich zu sich sein. Ich sage, die größten Weltmeister haben auch mal Motivationsprobleme gehabt. Und da ist immer nicht verkehrt, wenn einer mit einem Knüppel dahinter steht. Auf der anderen Seite, was für mich immer sehr, sehr wichtig war, auch die Frage Zeit. Bei mir ist so, ich war schon immer irgendwie im Beruf, und mir fällt es dann schwer, nach so einem 8-Stunden-Tag mir noch eine Platte zu machen. Wie sieht denn dann die nächste Woche aus? Was machen wir für wann für ein Training? Deshalb wollte ich das einfach alles abgeben, um da auch ein bisschen den Kopf frei zu haben. Das war mir sehr, sehr wichtig und das hat mir wahnsinnig viel gebracht.
Ist bei mir genauso wie bei dir auch. Ich will einfach nicht die Zeit aufwenden, das für mich selber zu planen. Und man fällt ja auch schnell so in dieses, wenn es dann mal gerade noch nicht so genau die Ergebnisse bringt, die man sich vorgestellt hat, dann ist es ja selten klug, einfach nach einer Woche wieder alles über den Haufen zu schmeißen, alles wieder anders zu machen, sondern man muss da ja schon noch dem Prozess vertrauen. Ich glaube, da ist dann noch einfach super wichtig, was du gesagt hast, dass man, wenn man einen Coach hat, dass man mit dem auf einer Wellenlänge ist, dass man dem vertraut, dass der eben den großen Überblick hat und das auch so macht, dass man selber irgendwie sein bestes Potenzial dann auch erreichen kann und da alles rausholen kann.
Absolut, gell, absolut ganz wichtig.
Was würdest du sagen, was bringt generell ein strukturiertes Training für Vorteile? Also, weil klar, wenn ich nach Lust und Laune trainiere, dann kann ich einfach immer das machen, wo ich Spaß dran habe. Und das ist ja auch überhaupt nicht verwerflich. Also jemand, der jetzt kein konkretes Ziel verfolgt, sondern einfach nur abschalten will nach der Arbeit, dem würde ich jetzt nicht unbedingt einen Coach empfehlen. Aber was gibt es so für Vorteile aus deiner Sicht, strukturiert zu trainieren? Wie auch immer man das dann tut.
Also ich sage mal, der größte Vorteil einer Struktur ist erstmal, dass ich einen vorgegebenen Rahmen habe. Und diesen Rahmen kann ich dann von Zeit zu Zeit immer nachjustieren. Also auch die Messbarkeit, sage ich mal. Ich kann relativ schnell herausfinden, entwickle ich mich weiter, dann scheint der Rahmen gut zu sein. Entwickle ich mich nicht so weiter, dann muss man vielleicht irgendwo nochmal nachjustieren. Und das kann ich nur, wenn ich verlässliche, wie soll ich sagen, Strukturen habe vom Training her. Wenn ich jetzt nach Lust und Laune trainiere, dann wird wahrscheinlich jede Woche komplett anders aussehen und ich kann nirgendwo reingehen und sagen, Mensch, vielleicht die Einheit hat mir gar nichts gebracht und die Einheit war viel zu krass und die Einheit war komplett im Widerspruch zu der nächsten. Ja, solche Probleme können da viel schneller auftreten, wie wenn ich eine richtige Struktur habe. Auch wenn es, sage ich mal, um solche klassischen Trainingsproblemchen wie Überlastung, Reizung etc. geht. Da ist immer die Ursache zu erforschen sehr, sehr schwierig dann.
Vor allem kann man ja auch echt gut vorbeugen. Also wenn man von vornherein schon eine sinnvolle Struktur hat durch einen vorgegebenen Plan, wer auch immer den dann geschrieben hat, dann kannst du ja solche Sachen im Idealfall vermeiden, ohne jetzt erstmal in eine Verletzung rein zu trainieren und dann rausfinden zu müssen, okay, woran hat es denn jetzt irgendwie gelegen oder so, dann hat man den Schlamassel ja schon. Ja,
Richtig.
also ich sehe ich aber genauso. Training eine Sache, um besser zu werden, um Verletzungen zu vermeiden und so weiter. Ernährung und dann haben wir auch noch so das Thema Schlaf und Erholung und vielleicht noch den vierten Baustein, mentaler Aspekt und Mindset, die würde ich sagen, auf jeden Fall den bestmöglichen Erfolg irgendwie beeinflussen. Was würdest du so sagen, welche Rolle hat bei dir die Ernährung gespielt? Also ich sag mal einmal Baustein so grundsätzlich und dann Trainingsverpflegung, Wettkampfverpflegung.
Ja, also Ernährung grundsätzlich, ich vergleiche es immer ganz flach mit einem Auto. Das, was ich reintanke, kann ich auch erwarten. Gell? Wenn ich irgendwie den selbstgemischten Punch da von irgendwo nehme und in meinen Sportwagen reinlasse, dann kann es sein, dass irgendwann der Motor hart hängt. Oder wenn ich halt das etwas Bessere nehme, dann ist die Tendenz eher da, dass es lange ordentlich funktioniert. Ne? Aus der Erfahrung von mir raus, das ist ähnlich wie mit den Trainern. Ich habe gefühlt 500 Vorträge von 500 verschiedenen Ernährungsexperten kennengelernt und habe mittlerweile eine sehr scharfe eigene Meinung zu dem ganzen Thema. Denn die gesamte Schnittmenge aus allen Nahrungsmitteln, die empfohlen werden, wenn ich jetzt mal sage, Keto, Paleo, was es alles für verschiedene Ernährungsmethoden ist, gibt es eigentlich am Ende nur noch Wasser. Okay.
Du meinst
Irgendwie
nur, ob
bin
man im Idealfall alles verzichten soll. Wenn man das alles streicht, dann bleibt nichts mehr übrig, ne?
genau, weil es hat irgendwie so jeder sein absolutes Pro, was super gut ist. Und dann hat jeder so, nee, das ist nicht gut. Ne? Ich bin der Meinung, dass das Wichtigste ist, man soll gesund und ausgewogen sich ernähren. Jeder weiß, worum es eigentlich geht. Gesund und ausgewogen bedeutet für mich Produkte von einer regionalen guten Qualität und so wenig wie möglich verarbeitet. In dem Sinne sage ich dann für mich und habe ich so auch für mich gehandhabt, gibt es dann eigentlich keine Grenzen, was ich da esse. Also ich habe auch mal ein Bier getrunken, ich habe auch mal 5 Bier getrunken an einem Tag. Habe aber, wie gesagt, immer darauf geachtet, dass ich von jedem alles dabei hatte. Ich habe auch nie supplementiert, hatte trotzdem mein ganzes Leben lang Top-Blutwerte. Von der Seite her war das so schon mal scheinbar nicht ganz falsch. Ne?
Ich finde das voll spannend, dass du das so sagst, weil das eigentlich so auch genau die Quintessenz ist, die ich so in den letzten, keine Ahnung, 10, 15 Jahren getroffen habe. So dass eigentlich so alles, was man so an fixen Ernährungsweisen, das kann alles Vorteile haben, aber wenn wir aus unserer Sportlerbrille schauen, dann brauchen wir eben alle Nährstoffe. Und dann muss man sich nicht festlegen, kategorisch Dinge ausschließen, sondern eher gucken, was braucht eigentlich mein Körper, um fit und leistungsfähig zu sein. Und da gehört einfach alles dazu, alle Bausteine. Und da können wir nichts ausschließen. Und das, was überall grundsätzlich eigentlich rausfällt, ist eben sowas, was du gerade auch schon sagtest, ne? So Junkfood, hochverarbeitete Lebensmittel und so weiter, die kommen ja selten irgendwo vor. Ansonsten würde ich aber auch immer sagen, schließ nichts aus. 80-20-Regel ist auch immer gut. Wenn die Basis stimmt, dann kann man sich auch mal Bier gönnen. Dann ist auch mal ein Eis drin oder ein Schokoriegel.
Richtig.
Wichtig ist halt, dass ansonsten nichts fehlt. So.
Genau. Das hatte ich einmal gehabt bei so einem Ernährungsvortrag. Ich glaube, da ging es um Paleo-Ernährung. Da hatte ich den ganz interessanten Einwand reingeschrieben. Paleo basiert ja so ein bisschen auf der Ernährung, die zu Urzeiten stattfand. Also die Nahrungsmittel, die man damals tendenziell einfach gefunden und verzehrt hat. Wenn man da aber so ein bisschen mal in die Geschichte reinschaut, das leichteste zu findende Nahrungsmittel sind Insekten. Gibt es in Hülle und Fülle. Regenwürmer, Schnecken, Insekten. Hab selten jemanden gesehen, der mir hier von der Wiese die Nacktschnecken runtergelesen hat. Also, sage ich mal, ist auch immer viel Marketing in so einer Ernährungsweise, sage ich mal, mit drin. Und das soll man vielleicht nicht vergessen. Ja. Weil du sagst Schokoriegel, da würde ich vielleicht auch mal auf die Wettkampfernährung kommen. Da habe ich in den Jahren sehr, sehr viele wilde Sachen probiert. Ich hatte auch Nutrition-Partner gehabt, so diese klassischen Gels, die man da kennt, Liquid Gels etc. Bin dann aber irgendwann dazu gekommen auf genau zwei Produkte. Das eine ist ein gutes altes Snickers, weil ich muss sagen, ich fand auch immer diese Geschmäcker komplett katastrophal. Ich weiß nicht, diese Liquid Gels, die sind zu viel, fand ich. Und dann ging die schlecht runter und so ein Snickers, das schmeckt halt auch mal gut, ja, und hat trotzdem viel Bums. Und so liquid-technisch habe ich mir meistens ein bisschen Wasser mit Honig und Salz zurechtgemischt. Also ich hatte immer so kleine Softflasks dabei. Mit denen spielt jetzt meine Tochter sehr, sehr gern mit den kleinen Platten. Die hatte ich immer dabei. Einfach einen Esslöffel Honig rein und noch eine kleine Prise Salz und dann war das in der Regel schick. Ja.
Ja, so einfach
Das war
geht.
eigentlich schon alles, was ich für einen Wettkampf gebraucht habe. Ja.
Und aber
Genau.
du hast dir jetzt nicht für einen 10 Kilometer OCR denn den Snickers in die Hosentasche gesteckt, oder was?
Nee, das tatsächlich nicht. Das
Ich stelle
tatsächlich
mir
nicht.
etwas schwer verdaulich vor, tatsächlich unterwegs.
Den Snickers hatte ich dann meistens bei solchen Sachen tatsächlich dabei, wie zum Beispiel das Baden-WM Lake Tahoe, wo halt wirklich die Strecke auf 2 Stunden geht, wo man wirklich mal
Ja.
unterwegs auch was braucht, abgesehen vom Honigwasser, dass man mal was zu beißen hat. Ne? Da habe ich meist auch einfach nur ein Stück abgebissen, wieder in die Hosentasche gesteckt. War mir da auch egal, ob es dreckig wird oder nicht, weil wenn man durchs Wasser geht, ist eher irgendwas mit dem Mund drin, was nicht rein soll. Gell? Nee, von der Seite her waren das so immer die Zaubermittelchen. Was ich auch immer mit dabei hatte bei vielen Events, war einfach nur so ein Stück Ingwer. Ich habe es, weil es mir egal war, auch mit Schale einfach im Mund genommen, habe drauf rumgekaut und habe dann den Rest wieder ausgespuckt. Das war einfach nur ein bisschen, um den Kopf, sag ich mal, wieder wach zu machen, weil ich von den Koffeinshots sehr wenig gehalten habe. War das für mich die beste Alternative. Gern.
In deiner Hochphase, wie viele Stunden Training kamen da so zusammen pro Woche?
Ja, ich sage mal so, zu den absoluten Spitzenzeiten kam ich so auf 12 bis 18 Stunden Training pro Woche. Das war wirklich so die absolute Grenze.
Hast du dein Training dann da noch besonders verpflegt, also um jetzt dich schnell zu erholen, die Speicher schnell aufzufüllen, überhaupt mal die Kalorien reinzukriegen? Also das ist ja, wenn so ab einer gewissen Stundenzahl ist es halt schon schwierig, das mit den normalen Mahlzeiten alles dann zu kompensieren, so, ne?
Ja, also ich sag's mal so, das ist dann teilweise in so kleine Fressorgien immer gemündet. Ja. Klar, wenn man jetzt so einen 3-Stunden-Lauf hatte, da habe ich tatsächlich immer Snickers mitgenommen, habe dann ein, zwei davon verputzt unterwegs, aber hinten drauf einfach wirklich viel ordentlich essen, das gemacht. Und natürlich habe ich, was ich nie gemacht habe, waren solche Läufe, wo man kein Frühstück hatte. Also sowas habe ich nie praktiziert, weil ich mir immer gedacht habe, irgendwie so ein bisschen was muss in den Tank reinkommen, weil sonst zerrt man den Körper, glaube ich, zu sehr aus, vor allem in solchen Phasen. Ja.
Sage ich insbesondere meinen Athletinnen auch immer. Also trainiert nicht nüchtern, schon gar nicht, wenn ihr jeden Tag trainiert und so weiter. Das löst einfach so viel Stress aus im Körper. Von daher mache ich tatsächlich auch gar nicht nüchtern Training und so weiter. Also hattest du mal irgendeinen Punkt, wo du gemerkt hast, der Tank ist total leer?
Ja, und das gab es öfters mal. Ich kann mich noch an eine sehr gute Situation erinnern. Also das war tatsächlich während des Trainings. Da war ich noch Biathlet. Da sind wir von Altenberg zum Flemingring hochgefahren mit dem Rennrad. Und es war so ultra schlechtes Wetter. Also so nasskalt, 13 Grad, Regen. Und ich habe nach 100 Kilometern den wahnsinnigsten Hungerast bekommen, den man sich vorstellen kann. Und habe irgendwann im Straßengraben verpackten Korni-Riegel entdeckt. Den habe ich gegessen. Weil weit und breit nichts mehr in der Nähe. Ich war alleine mit dem Fahrrad und es war wirklich immer so, gefühlt einen Kilometer irgendwie noch fahren, dann kurz anhalten, Pause, durchatmen, dass ich dann tatsächlich so einen Riegel aus dem Straßengraben gegessen habe. Ist mir einmal passiert und dann nie wieder, weil ich dann irgendwie gesagt habe, ich muss ab sofort immer was mitnehmen als kleinen Notnagel, dass ich echt geschaut habe, dass der Tank immer ein bisschen gefüllt ist. Weil sowas wollte ich wirklich nicht nochmal haben.
Kannst du beschreiben, wie sich das angefühlt hat? Ich glaube, viele Sportler und Sportlerinnen, die auch schon länger trainieren, haben das bestimmt schon mal erlebt. Aber es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die hier zuhören, die sich jetzt fragen, was zur Hölle ist ein Hungerast und die sich das gar nicht vorstellen können.
Ja, also Hungerast, oi, ganz, ganz arges Ding. Also es fängt erstmal so an, dass man so ein leichtes, naja, man wird ein bisschen unkonzentriert, so vom Gefühl her. Also man kriegt ein relativ kleines Sichtfeld, so ging es mir auf dem Fahrrad. Also es ist dann wirklich nur noch so, man hat die 10, 20 Meter, die man so aktiv wahrnimmt und der Rest ist immer so ein bisschen nicht ganz da. Und wie ich schon gesagt habe, also ich war in der Lage, so einen Kilometer irgendwie noch ganz langsam mit dem Rennrad zu fahren. Musste dann aber immer anhalten, brauchte so eine kurze Verschnaufpause, weil irgendwie gar nichts mehr ging. Habe auch so einen ganz leichten Kopfschmerz bekommen und halt dieses irre Bedürfnis, einfach in irgendwas reinzubeißen. Am besten, also man wünscht sich irgendwie nur noch Zucker, also irgendwas Süßes. Ja, Das hat der Körper einfach verlangt. So muss man sich's vorstellen. War kein schönes Gefühl.
Ich meine, selbst wenn man noch nicht in einem richtigen Hungerast angekommen ist, dieser Zustand davor, wenn man so merkt, boah, also die Beine sind schon, also eigentlich will ich lieber gehen, als jetzt noch irgendwas zu laufen oder kann mich bitte jemand einfach mit dem Auto abholen. So, und wenn man dann halt auch schon merkt, so der Magen knurrt dann, man hat schon gar keinen Bock mehr und der Schweinehund wird immer größer, ja. Das ist dann meistens auch schon ein Zeichen dafür, dass man echt einfach sich nicht besonders gut verpflegt hat, entweder im Vorhinein oder währenddessen, je nachdem, wie lange man jetzt schon unterwegs war.
Richtig.
Da macht das Training dann nicht besonders viel Spaß. Und im Wettkampf will man es schon gar nicht haben. Da wollte ich aber auch nochmal ein bisschen Näheres zu wissen. Wie sah bei dir vor jetzt so einem ganz großen Rennen, vor einer WM zum Beispiel, die Wettkampfwoche aus? Also was hast du trainingstechnisch gemacht? Wie sah die Ernährung aus, damit du dann wirklich auch, ich meine, Infekte und so weiter kann man ja nie ausschließen, aber das, was man richtig machen kann, um dann wirklich seine Bestform abzurufen?
Bei mir ging es meistens schon Samstag vor dem Event los. Da habe ich das Training dann schon spürbar reduziert. Mhm. Also ich sage mal, da gab es dann halt nicht den 2 Stunden Long Run, sondern da war es nur noch 1:45. So ganz klassisch ging es dann richtig los am Montag. Da habe ich meist irgendwie 40 Minuten alternatives Training gemacht. Dienstag dann ein Tempo-Dauerlauf. Irgendwas so zwischen 18 und 25 Minuten in Summe.
Also schon auch noch mal ein bisschen intensiv und nicht nur genau. Locker und Füße.
Genau, da war schon eine erste kleine Spitze drin. Mittwoch dann noch mal eine Runde locker. Donnerstag ein bisschen locker laufen, das war meist der Anreisetag. Da gab es dann hinten drauf noch mal so 2, 3 kleine Sprints. Einfach nur ein bisschen diese Fahrerei aus den Knochen zu bekommen. Und dann super wichtig war für mich immer der Freitag. Da habe ich mich 10 Minuten locker eingelaufen und dann tatsächlich 4,5 Minuten richtig Gas gegeben, also auf Deutsch Vollgas. Mhm. Dann nochmal 10 Minuten ganz locker auslaufen, ein bisschen Dehnung hinten drauf und dann war ich fertig. Ne? Mhm. Das war für mich so das Beste für eine Vorbereitung, weil an diesem Freitag, da hat man sich selber auch körperlich und mental auf so einen Wettkampf in Stimmung gebracht. Mhm. Dass da auch die Grundspannung da ist, aber man nicht zu viel Aufregung mitbringt, weil man auch so ein bisschen Ventil hatte bei der Einheit.
Ja, ja.
Das ist auch ganz wichtig. Ne? Genau. Das war so grundsätzlich vom Training her. Und von der Ernährung war für mich eigentlich der Fokus, wieder normal und gut essen und vor allem ganz viel trinken. Also wirklich auf das Trinken achten, dass ich jeden Tag ausreichend Flüssigkeit zuführe, und da nicht irgendwo ein Defizit habe.
Hast du irgendwie ein spezielles Frühstück oder so am Morgen vom Rennen? Wann bist du immer so aufgestanden? Wie wichtig waren vor allem Kohlenhydrate? Ich meine, das kommt natürlich drauf an, auf die Wettkampflänge, aber jetzt so zum Beispiel in Lake Tahoe, wenn du dann auch gute 2 Stunden unterwegs bist, da bereitet man sich ja schon anders vor als auf einen so einen 3-Kilometer-Kurs oder so.
Richtig. Also da gab es meine goldenen 3 Regeln.
Jetzt sind alle gespannt, also Lauscher auch.
Genau, die sind auch allgemeingültig. Ja. Als allererstes wirklich ein guter Kaffee, dann ein gutes Frühstück. Also ich sage mal, bei kürzeren Sachen war es halt einfach nur ein normales Brötchen mit gut Butter drauf und ich habe meistens Marmelade gehabt, war da nicht so der Nutella-Typ. Wenn es jetzt eine längere Einheit ist, habe ich zugesehen, dass noch ein bisschen was Schwereres mit dabei war. Also ein bisschen Rührei oder irgendwie sowas. Mhm. Ganz wichtig ist, dass aber auch die Zeit zum Wettkampf passt. Also mindestens 2 Stunden Luft sollten schon dazwischen liegen. Okay. Und dann eigentlich das Allerwichtigste, nochmal richtig auf die Toilette gehen. Weil man glaubt gar nicht, wie gerade Punkt 3 Probleme verursachen kann, wenn man es nicht gemacht hat. Mhm. Im Wettkampf. Also das sind meistens die Leute, die dann irgendwo mal rechts, links während des Rennens sich verabschieden. Ne?
Ja, ja.
Das war auch immer eine Sache für den Kopf einfach. Also man fühlt sich irgendwie nicht bereit dann. So war es bei mir jedenfalls. Ne?
Ja, finde ich super spannend. Hast du, hattest ja vorhin schon gesagt, bei den längeren Sachen hattest du dann auch Flüssigkeit und so weiter mit, weil Man sieht ja die meisten tatsächlich eher starten, ohne jetzt Flüssigkeit dabei zu haben. Ich finde aber gerade im OCR, also klar, da gibt es dann irgendwie eine Race Map vorher, wo man dann sieht, okay, alle 5 Kilometer. Wenn dann Spartan Race sich aber mal wieder überlegt, wir machen die 5 Kilometer mit 2000 Höhenmetern, dann kann das ja schon auch mal eine Weile dauern, bis mal irgendwo an der
Richtig.
Verpflegungsstation ist.
Genau. Nee, ich hatte tatsächlich auch bei so einem 10-Kilometer-Lauf immer meine kleine Softflask dabei. Ganz einfach deshalb, weil ich für mich herausgefunden habe, da habe ich auch im Training sehr viel experimentiert. Ich habe irgendwann mitgekriegt, alle 14 Minuten brauche ich einen Schluck aus so einer Softflask raus. Und damit komme ich echt ultra gut zurecht. Also ich habe das mal so weit getrieben, dass ich damit 50 Kilometer weit gelaufen bin und nur alle 14 Minuten aus der, also es waren dann natürlich mehrere von den Flaschen, aber alle 14 Minuten einen Schluck rausgetrunken habe mit dem Honigsalz, Wassergemisch. Das hat top funktioniert für mich. Ne? Aber auch da, das kann beim nächsten wieder komplett anders sein. Das muss man einfach probieren. Und dafür ist das Training da.
Ja, wollte ich jetzt gerade nachfragen, ob du das auch bewusst trainiert hast, weil ich auch immer wieder, also am häufigsten habe ich eigentlich erstmal mit Sportlern, Sportlerinnen zu tun, die dann kommen und sagen, naja, so ein Gel im Marathon, aber viel mehr hatte ich jetzt nicht dabei. So, und wenn das dann schon mal passt, wird es einfach vorher nie trainiert. Und dann passieren nämlich auch solche Sachen, dass man dann unterwegs mal links oder rechts abbiegen muss, weil man irgendwie die 3, 4, 5 Gels dann nämlich plötzlich doch nicht verträgt. Ja, hast du da, also wie hast du das getestet? Bei welchen Einheiten hast du das getestet?
Tatsächlich bei allen Einheiten, die ich mache, ich habe mir dann festgelegt, das und das ist jetzt die Versorgungsweise, die ich für mich probieren will. Und habe das dann wirklich in allen Einheiten ja quer geprüft. Ich sage mal, was in der Grundlageneinheit, wo jetzt der Körper wenig Stress hat, also auch Verdauung etc., funktioniert, das muss nicht bedeuten, dass das in einem Intervalltraining auch klappt, wo der Körper einfach nur damit kämpft, wie werde ich das Laktat los? Da kann nämlich auch ganz schnell der Körper sagen, alles andere will ich auch noch loswerden. Deshalb habe ich das wirklich komplett durchgezogen und dann immer mit dem Honig-Salz-Gel, das habe ich über einen Monat lang ja einfach probiert. Ich habe mal mehr Honig rein, mal mehr Salz, auch mal so ein bisschen die Dosierung gewechselt. Und irgendwann kam ich so auf die 14 Minuten, das hat sich richtig angefühlt. Mit einem Esslöffel Honig auf 250 Milliliter, kleine Prise Salz, das hat dann gut hingehauen.
Finde das voll spannend, was du gesagt hast, also mit dem, dass sich das gut angefühlt hat. Und da sind wir auch schon wieder an dem Punkt, dass einfach ja jeder anders ist. Also man muss solche Sachen wirklich testen, weil nur weil das für den einen funktioniert, heißt noch lange nicht, dass es für den anderen auch funktioniert. Der eine braucht mehr, der andere weniger Salz, der eine kann mehr Kohlenhydrate aufnehmen, der andere weniger, manche brauchen mehr, manche weniger Wasser und so weiter. Also am besten alle Tipps aufnehmen, alles mal testen, idealerweise nicht
Richtig.
erst in der Woche vor einem Wettkampf.
Nee, auf gar keinen Fall bitte.
Jetzt haben wir ja ganz viel so über die Vorbereitung gesprochen, aber was würdest du sagen, ist so die Top-Regenerationsmaßnahme?
Für mich ganz klar Schwimmen. Also alles, was irgendwie mit Laufen zu tun hat, da gibt es einfach nichts, was besser ist als Schwimmen. Alleine schon die Körperlage, dann für alle, die Fachbegriffe mögen, der hypostatische Druck, also der Wasserdruck, der auf den Körper wirkt, ist sehr, sehr gut und es entlastet unwahrscheinlich stark auch das Herz-Kreislauf-System. Dazu noch ein bisschen Bewegung, also ich kann jedem Schwimmen empfehlen. In kühlem Wasser, nicht im warmen.
Nicht im Whirlpool.
Nee, eher nicht. Das ist Treiben.
Ja, ich finde sowas auch mal super. Wo wir gerade bei dem Thema aktive Regeneration sind, was hältst du so von Regenerationsläufen? Da muss ich persönlich sagen, das würde ich jetzt gerade auch so Hobbyläufern und Läuferinnen nicht unbedingt empfehlen, weil einfach man ja trotzdem die Belastung für die passiven Strukturen hat. Wie ist da so deine Meinung?
Ja, absolut richtig. Das ist immer der Punkt, wo ich sage, viele Einsteiger dann auf mittlere Frist Probleme bekommen, wenn sie sagen, ja, so ein lockerer Fünfer ist für mich Regeneration. Das fühlt sich für den, also für Herz-Kreislauf, vielleicht auch für den Geist ganz gut an. Aber man darf jetzt eins nicht unterschätzen. Ich mache seit 20 Jahren Leistungssport. Mein Körper ist von klein auf diesen Belastungen ausgesetzt und hat sich daran ein Stück weit adaptiert. Das heißt, die Knochenstruktur ist sehr, sehr dicht, die Muskulatur ist entsprechend auch ausgeprägt. Als, sag ich mal, Einsteiger oder ich habe jetzt mit 30 angefangen zu laufen, macht das jetzt seit 2 Jahren, hat man so eine Adaption nicht. Das muss man wirklich sagen, das dauert viele, viele Jahre und geht teilweise auch nur in dem Kindes- und Jugendalter, dass man hier wirklich bei regenerativen Einheiten auf Alternativen ausweichen sollte bzw. muss, wenn man nicht irgendwelche blöden Reizungen oder Überlastungen haben will. Also sagen wir so Klassiker wie Plantarfaszitis, Läuferknie oder Schleimbeutelentzündung. Das sind ja so die ganz klassischen Problemchen, die da immer kommen. Und die rühren oftmals von zu vielen Reizen auf die Struktur.
Jetzt kommst du ja auch aus dem Obstacle Course Racing und da haben wir ja klassischerweise mehrere Rennen an einem Tag, selten ein Schwimmbad zur Verfügung, um dann da zwischen 2 Rennen an einem Tag nochmal kurz ein paar Bahnen zu drehen. Wie hast du das gemacht? Also was hast du da gemacht, um möglichst noch in allen Rennen dann wieder fit zu sein und maximale Leistung abzurufen?
Ja, ich sag mal, wenn jetzt wie zum Beispiel die Trifecta WM in Sparta, da ist ja wirklich Vollgas vom ersten bis zum letzten Meter. Da war es für mich immer wichtig, ins Ziel kommen, dann nicht lange rummehren und sich noch ewig aufhalten, sondern ins Ziel rein, kurz irgendwie Shirt wechseln, dann dahin drauf noch ein bisschen sich bewegen, weil da ist der Körper noch im Rhythmus drin. Da war es mir immer wichtig, dass ich da nochmal so 10 Minuten ganz, ganz langsam, also ich glaube immer zu einer 8er-Pace, vor mich hingetabbelt bin, dass einfach der Kreislauf noch ein bisschen arbeitet. Dann wahnsinnig wichtig, trinken, 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 trinken. Und ich habe an so einem Tag immer Kartoffeln mit Butter nach einem Event gegessen. Weil ich fand, das war, also es schmeckt und man kann einfach sehr viel essen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass es irgendwie lange drin liegt. Und es hat unwahrscheinlich erfrischt. Also fand ich mega. Dann, klar, eine leichte Dehnung, jetzt keine starke, sondern wirklich nur so leicht andehnen und Faszienroller. Also ich habe es geliebt, mich da auszurollen, was geht. Und das eine Jahr hatte ich mal das Glück, da hatten die so Reboots da, wo wir rein konnten. Das habe ich natürlich dann gemacht.
Ja, okay, das ist natürlich auch richtig cool. Was hältst du von so solchen Maßnahmen, also sowas wie solche Recovery Boots oder Eisbad oder sowas im Training, weil da ja schon auch immer so ein bisschen diskutiert wird, ist es jetzt gut oder ist es schlecht? Also meistens kommt es ja darauf an, was man damit eigentlich genau erreichen will. Was ist da so deine Meinung?
Richtig. Bei dem Eisbad bin ich irrsinnig positiv dazu, weil ich denke, alleine schon dieser, sich bewusst irgendwie da reinzubegeben in so einer Situation, ist nicht verkehrt. Meiner Meinung nach zieht das Ganze ja dann darauf ab, man kühlt ja die oberen Hautschichten massiv runter und dann im Anschluss, wenn man wieder warm wird, kommt da so eine euphorische Wirkung, die so ein bisschen, ich sag mal, schmerzlindernd ist. Das ist ja das aus dem rheumatischen Bereich. Die machen ja immer die Kryotherapie, einmal um die Schmerzen ein bisschen zu lindern und auch die Entzündungen zu hemmen tatsächlich. Deshalb denke ich, ist das Eisbad ein super Mittel. Schwierig ist nur, man hat nicht immer irgendwo so eine Eistonne rumstehen. Das muss man wissen. Ja. Ja, ansonsten bei den Reboots, das ist ja ähnlich, sag ich mal, man bringt Druck von außen drauf, auch um mal den Körper wie, oder die Muskulatur so ein bisschen auszuweiten. Das ist, sage ich mal, wie eine Massage, würde ich sagen. Ich denke erstmal grundsätzlich, alles, was man da machen kann und was einen auch für den Kopf gut tut, ist da hilfreich.
Ja, sehe ich ähnlich. Also gerade bei Wettkämpfen, wenn es darum geht, sich auch maximal schnell zu erholen, da willst du natürlich Entzündungsprozesse auf jeden Fall möglichst reduzieren. Ich würde jetzt im Training manchmal schon auch sagen, also man will ja solche Prozesse eigentlich schon auch haben, damit der Körper da noch Anpassungen vornimmt. Von daher würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt nach jeder Schlüsseleinheit machen. Kommt halt immer darauf an, was noch kommt an Einheiten, wie schnell man wieder fit werden muss und auf welcher Einheit dann wirklich der Fokus liegt. Und grundsätzlich stimme dir da 100% zu und Schlaf würde ich auf jeden Fall auch immer
als Schlaf super wichtig.
Genau. Ohne Schlaf geht da, glaube ich, nichts.
Genau, das ist mit Abstand, also das ist, sag ich mal, auch so ein Punkt der Trainingsstruktur, die du eingangs erwähnt hattest. Das ist halt eine Sache, wo der Trainer unwahrscheinlich drauf schaut. Die Einheiten, sag ich mal, stumpf abspulen und kloppen, das ist für keinen ein Problem, denke ich. Aber für die meisten ist es ein Problem, einen guten Rhythmus zwischen B- und Entlastung zu finden, weil viele vergessen immer, das Training an sich bringt erstmal keine Entwicklung. Es ist die Pause, wo wir uns weiterentwickeln. Die wird ganz, ganz oft vergessen und daran scheitern ganz, ganz viele, ja, Sportler, sich, ja, weiterzuentwickeln.
Ja, das ist auch das, was ich ganz häufig höre erstmal, wenn jetzt jemand kommt irgendwie und gerne einen Trainingsplan hätte oder so, wie und da soll ich dann gar nichts machen und aber, ne, weil viele, glaube ich, einfach auch immer ähnlich trainieren so und wenn du dann nicht extrem intensiv mal eine Einheit machst, dann bist du ja auch am nächsten Tag so grundsätzlich zumindest irgendwie, also vom Herz-Kreislauf-System, von der Muskulatur bereit, auch nochmal wieder irgendwas zu machen. Aber ich glaube, wenn man da auch die harten Sachen wirklich hart macht, dann freut man sich auch richtig, wenn man da zwischendurch mal eine Pause hat und merkt dann auch, wie gut das
Richtig.
tut, sich da zu erholen. Und du hattest es ja auch vorhin schon gesagt, also gerade die passiven Strukturen, akut in dem Moment merkt man das ja nicht, so wie einen Muskelkater oder so. Und wenn man die passiven Strukturen merkt, dann ist halt schlecht, weil dann ist meistens schon zu spät.
Dann definitiv, ja.
Genau. Um das Ganze mal so ein bisschen nochmal richtig praktisch zu machen, du hattest ja schon gesagt, was so deine Top-Verpflegung unterwegs war und dein Top-Frühstück vor einem Rennen. Was ist so dein, also außer Kartoffeln mit Butter, hast du noch irgendeinen Lieblingssnack so zur Regeneration, vielleicht auch im Training oder so?
Eigentlich zwei Sachen, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Das eine ist so, wenn man mal so ein bisschen Antriebsproblemchen hat oder man kennt das aufgestanden, dann ist irgendwie der Körper so ein bisschen, ja, im Sparmodus und will nicht so richtig loslegen. Da hilft schon so eine kleine getrocknete Chili. Die im Mund stecken, dreimal drauf rumbeißen mit einem großen Schluck Wasser hinter, 10 Minuten warten und danach kann man mit dem Finger löten. Ja. Also das schiebt unwahrscheinlich den Kreislauf an. Und das andere ist auch so eine Art, ja, ich sag mal, da glaube ich wirklich dran, dass es ein Immunbooster ist, ist Ingwersaft machen. Also einfach 400 Gramm Ingwer kaufen, schälen, mit dem Mixer klein machen, ein bisschen Zitronensaft, ein bisschen Kurkuma mit dran. Und da jeden Tag so einen Shot nehmen, das beflügelt unwahrscheinlich. Also es sind eher so kleine Helferchen, die ich da irgendwie verteile. Ansonsten einfach ganz bunt und ausgewogen ernähren und dann kann man nichts verkehrt machen.
Ja, richtig gute Tipps. Was sind so vielleicht zum Abschluss aus deiner Sicht so die drei wichtigsten Faktoren, wenn es jetzt darum geht, besser zu werden und dann eben auch erfolgreich zu sein, also Ziele zu erreichen, die man sich so steckt?
An dritter Stelle würde ich sagen, ist erstmal klar die erfolgreiche Trainingsstruktur. An zweiter Stelle würde ich dann, sage ich mal, die eigene Zielstellung setzen. Also wie definiere ich die Ziele, die ich erreichen will? Und an allererster Stelle gehört für mich gutes Niederlagenmanagement. Weil wenn ich mit Niederlagen gut umgehen kann und die eigentlich als persönlichen Erfolg verbuchen kann, dann steht mir so ziemlich jede Tür offen, da ordentlich durchzustarten.
Ja, finde ich richtig gut. Den Punkt hatten wir jetzt hier noch gar nicht in den Interviews, finde ich aber auch super wichtig, weil das, glaube ich, auch jeder kennt. So, also erstens mal kann ohnehin nicht jeder gewinnen und selbst diejenigen, die Rennen gewinnen, gewinnen ja auch nicht jedes Mal. Und ich glaube, je erfolgreicher man ist, desto wichtiger ist genau dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, weil dann, ne, je höher man kommt, desto tiefer kann man quasi fallen und hat ja auch selber, also was würdest du sagen, was wiegt da mehr, der eigene, die eigenen Erwartungen oder das, was vielleicht so von außen als Erwartungsdruck kommt?
Ich denke, das ist wieder von Person zu Person unterschiedlich. Ich selber habe mir da gar keine Platte gemacht, was jetzt Druck von außen bedeutet. Also ich sage mal, beispielsweise war es hier in Rudolstadt immer so, Getting Tough war ein Tag vorbei. Und dann haben mich die Rentner schon angesprochen und nächstes Jahr bist du wieder am Start. Es sind noch 365 Tage Zeit bis dahin. Ja? Wenn ich da Druck innerlich aufgebaut hätte, da wäre ich komplett eingegangen. Ich denke, ganz wichtig ist, dass man da mit sich selber scharf ins Gericht gehen kann, sagen kann. Ich sage mal, eine Niederlage ist ja auch manchmal schon ein Hindernis, was ich immer drauf habe und an dem Tag halt nicht. Ne? Mhm. Dass ich einfach mal für mich erörter, was war denn das Problem heute? Woran ist es gescheitert? Was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Wenn ich das gut drauf habe, dann kann ich viel besser mit mir arbeiten.
Mhm. Das ist ja jetzt schon, geht ja auch schon genau in die Richtung, wie man das eigentlich umsetzt, so im Alltag, ne? Also, dass man sich solche Fragen stellt, mal von außen drauf blickt. Hast du noch ein paar andere Tipps, um so diese Dinge gut umzusetzen? Denn nur weil ich weiß, dass es darauf ankommt, heißt ja noch lange nicht, dass ich das dann auch tue.
Also, der einzig sinnvolle Tipp für den Alltag ist, einfach Dinge umzusetzen. Man muss wegkommen davon, Pläne zu schmieden, Ziele zu definieren und dann das alles nur irgendwie auf dem Papier stehen zu haben. Es ist viel wichtiger, das Ganze umzusetzen und das möglichst in einer guten Qualität. Ja. Wenn ich das schaffe, also ich sage mal von meinem Trainingsplan, da kann man das, glaube ich, schon so sagen, wenn ich davon 80% ordentlich mache, habe ich schon enorm viel geschafft. Also bin ich schon viel weiter als 99% anderer Leute. Ja. Ja, das ist so der wichtigste Tipp. Und für alle, die ein enges Zeitbudget haben, da ist für mich ein Tipp wichtig, das Training in den Kalender einplanen und vielleicht auch Wege zu verknüpfen. Also wenn ich das Auto ins Autohaus bringe, dann laufe ich halt nach Hause.
Ja,
irgendwie vor. Ja. Ich muss ja nicht direkt laufen, ich kann auch einen Umweg gehen oder irgend sowas. Und schon spare ich mir sehr, sehr viel Zeit und habe gleichzeitig auch noch Mehrwert für mich, ohne dass es in Stress ausartet.
Ja. Also ein gutes Zeitmanagement und sich die Dinge, die man umsetzen möchte, möglichst leicht machen. Das ist dann auch klar, die Hürden aus dem Weg schaffen. Ja, voll. Ja, ich glaube, damit sind wir soweit auch am Ende. Bevor wir jetzt hier aber schließen, wo kann man vor allem jetzt auch dein Radvorhaben verfolgen? Wo findet man dich auf Social Media? Wo kann man gucken, wo die Reise jetzt weiter hingeht?
Genau, also mich findet man auf jeden Fall bei Instagram, einfach nach Pferde-Lunge suchen, da kommt man direkt auf mich. Dort will ich die Tour auch so Step-by-Step präsentieren, vorbereiten, dann natürlich auch mitverfolgen. Genau, ansonsten habe ich auch eine Webseite, die wird gerade umgebaut, die ist demnächst auch wieder online, die ist www.charles-franzke.de. Mhm. Da gibt es dann auch, sag ich mal, die meisten Infos mit über mich.
Ja. Ja, cool. Verlinken wir auf jeden Fall alles in den Shownotes. Hast du sonst noch irgendwas, was wir da mit reinschreiben können? Irgendwie, was wichtig ist für die HörerInnen?
Ich denke nicht.
Alles klar. Packen wir da auf jeden Fall alles mit rein. Ich glaube, auch hier konnte man wieder ganz, ganz viel mitnehmen für Training und wie man das Ganze umsetzen kann. Also ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann würde ich sagen, wir sehen oder hören uns wahrscheinlich auf den nächsten Events und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall schon mal eine erfolgreiche Radtour. Das klingt jetzt so klein irgendwie, aber ja, ich bin gespannt, wie es wird.
Ja, vielen lieben Dank. Ich werde berichten, wie es geklappt hat. Bis dahin brauche ich erstmal noch wahrscheinlich 3-4 Ersatzdrehtlager dafür.
Alles klar, dann habt noch einen schönen Tag.
Danke, danke, du auch.
Und bis dann.
Bis dahin.
Ja, wenn du jetzt bis zum Ende dran geblieben bist, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich dafür und freue mich riesig, wenn dir diese Folge gefallen hat. Und wenn es dir auch schon mal so ergangen ist, wie Charles, du einen richtig schlimmen Hungerhast hattest und in diesem Moment alles für einen Müsli-Riegel im Straßengarten gegeben hättest, du jetzt aber gar nicht so genau weißt, woran es eigentlich gelegen hat und wie du das in Zukunft vermeiden kannst, dann hol dir für 0 Euro meinen Runner's Secret Nutrition Guide. Da kannst du nämlich ganz genau herausfinden, wo in deiner Ernährung noch Potenzial steckt für deine neue Bestzeit in dieser Saison und grundsätzlich besseres Training, schnellere Erholung und größere Fortschritte. Alle Infos dazu findest du natürlich verlinkt in den Shownotes, da kannst du dir das direkt runterladen. Solltest du jetzt noch Fragen haben oder noch tiefer in das Thema eintauchen wollen, dann schreib mir gerne eine Nachricht, entweder per E-Mail an janne.volkmar.coaching@gmx.de. Kannst mir auch super gerne auf Instagram folgen, da heiße ich ocr.performance.coach. Und ganz wichtig, fang jetzt an, dich gut zu verpflegen und erfahre selbst, was erfolgreiche LäuferInnen anders machen. Mein Name ist Janne Volkmar und ich freue mich, dass du bei Runner's Secret Gesund Essen, Schneller Laufen mit an Bord bist. Bis bald in einer der nächsten oder vorherigen Episoden. Mach's gut. Tschüss.